Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Guten Abend, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich und ich freue mich, dass Sie und ihr gekommen seid zu diesem ganz besonderen Abend. Wir stellen heute unser Buch vor, Eva träumt nicht mehr. Es enthält Texte, die beim kreativen Schreiben im Erfurter Kulturhaus Dacheröhn entstanden sind. Und diese Veranstaltung findet immer jeden letzten Samstag im Monat statt. Wer kommen mag, ist herzlich eingeladen. Also zunächst nochmal zu der Begriffsverwirrung Schreibwerkstatt, kreatives Schreiben. Wir sind keine Schreibwerkstatt, sondern wir praktizieren in Anführungszeichen kreatives Schreiben. Und dazu werde ich später noch ein bisschen mehr sagen. Aber zunächst machen wir eine kleine Vorstellungsrunde. Also ich nenne nur kurz die Namen der Lesenden. Dann geht's weiter. Also das ist Friederike Franz, Rainer Franke, Simone Börner, Ursula Seibold-Bultmann, Katharina Hülle, Rita Dorn und Christina Schüler. Das sind also diejenigen, die heute lesen werden. Und ich bin Anke Engelmann. Ich habe das Buch herausgegeben. Das heißt, ich habe die Texte eingesammelt, habe ein bisschen lektoriert, habe das Buch gestaltet und den Buchsatz gemacht. Und wir steigen jetzt in die Lesung ein. Und ich stelle jeweils diejenigen, die lesen, etwas genauer vor und fange gleich an mit Christina Schüler. Das ist also die Erste, sie liest den Anfang ihrer Geschichte im Perfekt. Und Christina, so schreibt sie selber, polterte 1988 als Erfurter Puffbohne in die Welt. Sie schreibt seit ihrer ersten Verliebtheit Tagebuch und sucht von da an neben den täglichen Anforderungen als Mutter und Dozentin nach Freiräumen, um sich dem Schreiben zu widmen. Sie nimmt ihre Umgebung sehr genau wahr und diese Beobachtungen fließen in ihre Texte ein. Ich kann noch ergänzen, Christina war im vorletzten Jahr, also 2023, eine der Preisträgerinnen beim Eobanus Hessus Schreibwettbewerb. Und sie ist auch aus Weimar, wie ich auch, also eine Lokalmatadorin. Danach hören wir Simone Börner mit Die stumme Zeugin. Simone Börner, Jahrgang 1976, liebt Kurzgeschichten und fasst sich auch in ihren Schreibwerken gern kurz. In ihrem anderen Leben begleitet sie Teams in ihren individuellen Entwicklungsprozessen und träumt davon, eine eigene kleine Eselherde zu halten. Zurzeit wohnt sie noch ohne Esel in Erfurt. Die dritte Geschichte in der ersten Runde trägt Friederike Franz vor. Sie heißt Nicht lustig und das soll aber nicht das Motto des heutigen Abends sein. Friederike Franz, 1969 in Rostock geboren, studierte Germanistik, Slawistik und Deutsch als Fremdsprache in Erfurt und Jena. Sie lebt in Erfurt und ist dort als Berufsberaterin tätig. Seit ihrer Jugend hält sie Gedanken, Gefühle und Ereignisse im Tagebuch fest. Sie schreibt Kurzgeschichten und arbeitet derzeit an ihrem ersten Roman oder ihrem ersten Erzählband. 2019, 2022 und 2024 zählten ihre Texte zu den ausgezeichneten Beiträgen beim Erfurter Literaturwettbewerb Federlesen. Aber zunächst Christina Schüler mit Imperfekt.
Imperfekt. Mein Zeigefinger streicht am Daumen entlang. Wieder so eine Erhebung, eine raue Stelle, etwas Festes, Verhorntes. Ich knabbere daran. Dieser blöde Hautfetzen, immer wieder entwischt er mir. Mit meinen Vorderzähnen versuche ich, dieses mikroskopisch kleine Stückchen Haut zu erwischen. Nur knapp bekomme ich den Störenfried zu fassen. Ruckartig ziehe ich den Daumen weg und habe die Haut auf meiner Zunge. Ich schiebe sie zwischen meinen Eckzähnen hin und her, mit der Absicht, sie in zwei Teile zu zerbeißen. Neben meinem Nagelbett presst sich Blut an einer offenen Stelle hindurch. Die rote Flüssigkeit formt sich mehr und mehr zu einem dicken Tropfen. Meine Lippen saugen daran. Der süßlich-metallische Geschmack verteilt sich in meinem Mund. Unmöglich, jetzt den Stift in die Hand zu nehmen. Adeloise schaut in die Reihen. Ihre hochgezogenen Augenbrauen, die über der Nase zusammenlaufen, lassen erahnen, dass sie auf eine Rückmeldung wartet. Ich sitze am Tisch zwischen Lia und Holger. Keine Fragen? Holger schwenkt den Kopf bedächtig von links nach rechts. Heute muss Lia ihre 4 Kinder nicht betreuen. Heute nicht. Heute darf sie hier sein. Sie hat sich bereits über ihren Block gebeugt. Ihre Haarspitzen streichen über ihr Blatt. Sie bringt Stift und Haare zum Schwingen. Also echt Respekt. Ein Kind treibt mich ja schon manchmal an den Rand meiner für heutige Verhältnisse vertretbaren Erziehungsmaßnahmen. Hätte ich 4, würde ich... Ich überlege kurz. Was wäre dann, frage ich mich im Stillen. Statt einer Antwort taucht ein Erinnerungsfetzen auf. Die schrille Stimme meiner Großmutter. Essen! Essen! Der Ruf war so laut, dass ihn Holger und Lia hätten hören können, wenn sie nur nah genug an meinem Kopf gesessen hätten. Der 4-Seitenhof meiner Großmutter. Von außen nicht einsehbar, alles dicht. Fast alles. Das Rufen meiner Großmutter war für alle im Umkreis von 200 Metern hörbar. Essen! Wieder schreit sie. Ich sehe sie vor mir. Sie trägt eine hauchdünne, geblümte Schürze. Ungeduldig steht sie am Fenster und hofft, dass mein Großvater bald aus dem Garten kommt. Im Zimmer hängt der Duft von zart gegartem Fleisch und gehackter Petersilie. Ich sitze bereits am Tisch. Meine Füße reichen noch nicht bis zum Boden. Die Kartoffeln stehen dampfend in der braunen Tonschüssel. Ich puste gegen den Dampf. Schaut man genau hin, erkennt man winzig kleine Wassertröpfchen. Der große schwarze Bräter mit herzhaften Hasenbraten steht auf einem viel zu kleinen Holzbrett. Der Bräter wackelt hin und her bei jeder Berührung. Ich darf mir nicht selber nehmen. Da sonst alles ins Wanken geraten und mir womöglich das heiße Essen auf die Beine fallen und ich Verbrennung erleiden würde. Nein, nicht mit mir. Auf gar keinen Fall. Ich brauche nur meine Hand zum Bräter zu bewegen, schon landet eine Hasenkeule mit einer Kelle Soße auf meinem Teller. Ich esse mit der Gabel, die viel zu lange Zinken hat, die mir am Gaumen mit den scharfen Spitzen kleine Einschnitte verpasst. Ich lasse meinen Blick zu Lia schweifen. Sie schreibt schon hastig. Zu meinem Ärger sehe ich, dass sie bereits 2 Seiten von ihrem Blog voll beschrieben hat. 2 Seiten, murmle ich. Der Luis schaut auf. Unsere Blicke treffen sich. Ich lächle sie an. Was sollte ich auch sonst tun? Und ich beginne zu schreiben.
Ich war jene mit den Eseln. Ich kann jetzt hinzufügen, es gibt inzwischen 2 Eseldamen, Rosalie und Juli. Ja, die Geschichte heißt Die stumme Zeugin. Die Yogamatte als stumme Zeugin. Sehr gut. Ein sehr guter erster Satz. Zeugin wofür? Für einen Mord natürlich. An ihr klebt Blut. Genau, der Täter schleicht sich von hinten heran. In der Hand sieht man ein Messer blitzen. Langsam bewegt er sich Richtung Yogamatte. Auf ihr liegt eine Frau auf dem Bauch. Sphärische Klänge durchdringen den Raum. Laut genug, dass sie keine anderen Geräusche wahrnimmt. Sie stützt ihre Hände in Brusthöhe auf, reckt ihren Oberkörper langsam nach oben, geht in die sogenannte Kobra. Inzwischen ist der Mann ganz nah, steht hinter ihr, beugt sich langsam zu ihr hinab und rammt ihr das Messer direkt zwischen die Schulterblätter, die sie eben noch gerade so schön zusammengezogen hat. Ein Schrei, das Blut und so weiter und so weiter. Moment. Wieso eigentlich eine Frau auf der Matte? Wieso nicht ein Mann? Und noch besser, ein Yogalehrer? Ich hab's. Eine Teilnehmerin will sich am Yogalehrer rächen, weil er ständig in jeder Yogastunde diesen ätzenden Morgengruß macht. Immer dieser Morgengruß.
ganz gleich, wie fortgeschritten der Tag schon ist. Und diesen blöden, herabschauenden Hund. Kein Hund schaut herab oder hinab, so ein Schwachsinn. Und so anstrengend, so fürchterlich anstrengend. Und dann ist da dieser Yoga-Lehrer, der auch noch so extrem gut beweglich ist und zeigt damit, was man alles selbst nicht hinbekommt. Da bricht sich eine gewisse Abneigung schon mal Bahn. Da kann man schon mal Mordgelüste bekommen. Klingt plausibel. Aber die Teilnehmerin hat eine 10er-Karte gebucht und sich erst 5 Stunden gequält. Womöglich bekommt sie ihr Geld nicht wieder, wenn der Yoga-Lehrer tot ist. Kompliziert. Also, nochmal von vorn. Die Yogamatte liegt, nein, sie steht in der Ecke. Steht zusammengerollt in der Ecke und ist eine stumme Zeugin. Wofür denn nun? Nun, auf jeden Fall dafür, dass ich schon lange kein Yoga mehr gemacht habe.
Nicht lustig. Meine Freundin und ich hatten die besten Plätze. Wir saßen in der ersten Reihe des Rathaussaales, der bis auf den letzten Stuhl besetzt war. Zwischen uns und dem Dichter stand nur das Pult. Der Bürgermeister begrüßte das Publikum und betonte, wie glücklich er sich schätze, den berühmten Poeten und vielfachen Preisträger in unserem Städtchen begrüßen zu dürfen. Der Dichter blickte ernst in den Saal, dann in sein Buch und begann mit todtrauriger Stimme daraus vorzulesen. In den darin vorkommenden Wolkenschleiern und Nebelschwaden verlor ich bald den Faden und verspürte keinerlei Lust, ihn wieder aufzunehmen. Ich schaute zu meiner Freundin, sie zu mir, und dabei verdrehte sie ihre Augen in einer für sie typischen Weise. Ein Schielen, verkehrt herum, bei dem sich die Pupillen voneinander entfernten und das mich jedes Mal zum Lachen brachte. Aber in diesem Moment durfte ich nicht lachen. Ich senkte den Kopf und kicherte. In der einsetzenden Stille richtete ich mich auf und bemerkte, dass der Dichter meine Freundin und mich musterte. Ich fühlte mich ertappt und zwang meine Lippen in eine gerade Linie. Der Dichter tupfte sich mit einem Stofftaschentuch den Schweiß von der Stirn und setzte die Lesung fort. Wieder riskierte ich einen Blick zu meiner Freundin. Diese grinste. »Hör auf«, flüsterte ich. Sie verzog erst ihren Mund, dann ihr Gesicht zu einer Grimasse. »Das ist nicht lustig«, zischte ich. Doch das Lachen ließ sich nicht länger verkneifen. Es stieg in mir auf und erfasste meinen Körper, der zu zittern begann. Ich starrte auf das Parkett, zählte die Stäbchen, 1, 2, 3. Es half nicht. Neben mir vibrierte der Körper meiner Freundin, was meine Qual noch verstärkte. Das Lachen wollte heraus. Ich schluckte, ich kniff in meine Schenkel. Ich versuchte an etwas Trauriges zu denken. Aber das Lachen bahnte sich seinen Weg durch den Hals. Ich presste beide Hände auf den Mund. Hitze schoss in mein Gesicht. Tränen liefen mir aus den Augen und meine Haut überzog sich mit roten Flecken. Ich biss in meinen Unterarm. Da ertönte ein Schrei. Erschrocken ließ ich von meinem Arm ab und holte Luft. Das Lachen hatte sich verkrümelt. Der Dichter schaute vom Buch auf, meine Freundin, die Zuhörer der vorderen Reihe und ich drehten sich um. Eine Frau stand bebend auf einem Stuhl, zeigte mit dem Finger auf den Boden und kreischte, »Igitt, eine Maus!« Einige Gäste erhoben sich von den Plätzen, andere sprangen selbst auf Stühle, wieder andere suchten den Fußboden ab, scharren, poltern, klappern, rumpeln. Die Maus wurde schnell gefunden und stellte sich als Wollhandschuh heraus, den jemand verloren und ein anderer versehentlich weggekickt hatte. Nun erhob sich ein Gelächter im Saal. Ha, 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 he, hi, 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 ho, ho, hu, hu. Es wurde gegackert, gekichert, gegluckst, gewiehert, gequiekt und jubiliert. Selbst der Dichter lächelte. Nur meine Freundin und ich zuckten mit den Schultern. Wir konnten kein bisschen mehr lachen.
Der letzte Text ist übrigens in einer Runde kreatives Schreiben entstanden, das das Thema Lachen hatte. Und das war nach Corona die erste Veranstaltung, die wieder in Präsenz stattfinden konnte. Und mich hat sehr berührt, wie wir uns in dieser Runde da nach der schweren Zeit ein bisschen Leichtigkeit zurückgeholt haben. Also das geht im kreativen Schreiben. Kreatives Schreiben ist so eine Art Workshop. Das heißt, die Texte entstehen vor Ort, ne? Quasi auf Befehl schreiben. Und im Vordergrund steht bei uns der Prozess. Und ich bin die Workshop-Leiterin. Das heißt, ich habe ein bestimmtes Thema im Sinn. Dazu lade ich immer ein. Und mein Part ist es dann, die Anwesenden ins Schreiben zu bringen. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass es tatsächlich funktioniert und dass auch so viele unterschiedliche Texte dann auch herauskommen, obwohl die Vorgaben ja für alle Leute gleich sind. Und man braucht dafür keine Vorkenntnisse. Man muss kein großer Dichter sein oder Dichterin. Man muss nichts veröffentlicht haben. Man muss nur etwas zu schreiben dabei haben, also Stift, Papier oder Laptop. Und man muss die Bereitschaft haben, loszulassen. Vielleicht ein bisschen Neugierde mitbringen und bereit sein, sich auf Neues einzulassen. Wir gehen nett miteinander um. Auch das ist ein Unterschied zu vielen Schreibwerkstätten. Das heißt, wir formulieren unsere Kritik wertschätzend und wir spielen Spiele, weil ich der Meinung bin, dass da so die Knoten im Kopf sich ein bisschen lösen, die sich im Alltag so ein bisschen gefestigt haben. Genau, also wir bringen keine fertigen Texte mit, sondern es entsteht in der Runde. So, man kann ja nicht immer lachen, man muss auch ernst sein. Das Leben ist schließlich kein Ponyhof. Und wir hatten einmal das Thema Grau, das war auch sehr spannend. Und was Rainer Franke aus diesem Thema gemacht hat, erfahren wir in seiner Geschichte 1000 Töne Grau. Rainer Franke, in Brandenburg geboren, lebt in Erfurt und arbeitete über 2 Jahrzehnte als Ingenieur in Frankfurt am Main. Als Ingenieur und Autor sieht er die Welt durch 2 unterschiedliche Brillen, rational, pragmatisch und technikorientiert auf der einen Seite, verspielt, abenteuerlustig, nachdenklich, zweifelnd und fantasievoll auf der anderen Seite. Von ihm sind mehrere Bücher und Kurzgeschichten sowie Erzählungen in Anthologien und Zeitschriften erschienen, darunter Gewutter und andere Tohi wa Bohi, Zeit für Märchen, und Die 7 Zwerge 2.0, Kurzgeschichten mit Trouble in jeder Beziehung, beide im Pruf Verlag Erfurt. Danach liest Rita Dorn. Bei Rita spürt man oft so eine leise, feine Beunruhigung, die zutiefst verstören kann. Und Sie hören sie mit ihrer Erzählung Stille Wasser. Rita ist Jahrgang 1963 in Leipzig geboren und aufgewachsen. Sie hat in Berlin Sprachen studiert und danach als Übersetzerin gearbeitet. Sie ist verheiratet und lebt seit vielen Jahren in Jena, ist Mutter von 4 Kindern und 3 Enkelkindern. Stimmt das noch? Sie schreibt seit vielen Jahren überwiegend Lyrik und Kurzprosa. 2019 ist ein Prosaband mit dem Titel Rüpelchen erschienen und 2021 ein Lyrikband mit dem Titel Noch einen Moment. Aber zunächst Rainer Franke.
1000 Töne Grau, das ist nicht der Wetterbericht von morgen. Das ist eher eine Studie eines Verbrechens, besser gesagt des Täters. Eine Charakterstudie, der Versuch zu begreifen, was ein Mörder nach seiner Tat empfindet. 1000 Töne Grau. Die Gedanken sind verstummt. Er denkt nichts, absolut nichts. Nie konnte er sich vorstellen, einen Moment lang nichts zu denken. Außer beim Schlafen, da träumt er manchmal. Sonst ist Ruhe. Doch jetzt ist es geschehen. Er merkte nicht einmal, dass er nicht denkt, dass seine Gedanken schweigen. Reflexartig schließen sich die Augen und die Ohren. Die sperren jeden Laut aus. Hier ist es ohne dies leise, mucksmäuschenstill. Kein Straßenlärm, nichts außer diesem gleichmäßigen Plätschern der Wellen. Ein sanftes Rauschen, ein graues Rauschen. Wo kommt es her? Er spürt nicht den kleinsten Windhauch. Womöglich hat am Ufer gegenüber, im Schilf, eine Ente geulpst. Er steht stumm und unbeweglich da. Nicht einmal das wird er gewahr. Sie ist das absolute Nichts, die Welt, in der er verweilt. Seine grauen Zellen sind im Standby. Ein Knall, Ein Schuss in der Ferne. Die Treibjagd im Forst ist nicht weit von hier. Und nach einer Weile sautot. Er lebt, so halbwegs. Ahnen die was? Zwei Kameraden fehlen. Kommt manchmal vor, dass sich ein Treiber verläuft oder mit Dünnschiss hinterm Strauch hockt. Hoffend, kein Eber, angelockt vom Duft dieser Welt, kommt angerannt und rammt ihm die Hauer in den nackten Hintern. Dieser Schuss ist das Erste, was er mitbekommt, wahrnimmt nach der Unendlichkeit des Nichts, nach dieser faktischen Nicht-Existenz. Er vermag nicht zu sagen, wie lange er schon so dasteht. Ihm ist übel, der Kreislauf. Er hockt sich hin, einfach nur, um nicht umzufallen. Das Grau der Welt hat ihn eingeholt. Nebelschwaden ziehen über den See, erreichen seine Uferseite, versuchen ihn mit ihren Tentakelarmen sanft zu umarmen. Er setzt sich nun doch auf einen umgefallenen Baumstamm. Er muss sich setzen, egal wie feucht das grüne Moos auf dem Stamm ist. Nasse Kälte steigt in ihm auf, vom Hosenboden hinunter zu den Füßen und hoch in den Oberkörper. Die Nebelschleier juchzen vor Freude. Er hat die Augen wieder geöffnet, weiß nicht, wann es geschah. Irgendwann ging der Vorhang auf und das Grau der Welt nahm ihn auf. Skeptisch beäugt man sich, das Grau und er. Nebel, Nieselregen, tiefhängende Wolken. Dieser Tag ist es nicht wert, gelebt zu werden. Leben ein merkwürdiges Spiel. Für ihn heute, jetzt. Das bedrückende Wettspiel aus Hetzjagd, Zeitlupe und dem Nichts. Nur Fragen bleiben. Er möchte tot sein. Heute, jetzt, immer. Es lohnt nicht mehr. Das Wetter passt zu den Gedanken, die Gedanken zum Wetter. Alles grau in grau. Früher in seiner Jugend, da hatten sie zu Hause einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Einen unendlich schweren mit einer Bildröhre. Einmal in der Woche gab es einen Krimi, nach 22 Uhr. Er sieht den Ganoven durch den grauen Wald rennen. Die Sonnenstrahlen gleißen zwischen den Bäumen hindurch im aufsteigenden Dunst. Das Grün der Blätter erscheint in schwarz-weiß, tausend Töne grau, mal mehr, mal weniger. Der Kerl läuft, rennt um sein Leben, weiß, wenn sie ihn erwischen, wird er sitzen, lebenslang in einer grauen Zelle. Trotz der Sonne ist alles grau, grau und grau, nur grau, hoffnungsloses, unendliches Grau. Ein Schwarz-Weiß-Film. Genauso fühlt er sich heute. Er ist die Hauptfigur in diesem Film, schwarz-weiß. Soll er rennen? Wohin? Niemand verfolgt ihn, noch niemand. Das wird sich ändern, bald oder später. Dann sitzt er jahrelang in einer grauen Zelle, hoffnungslos. Der Richter in grauer Robe, mit grauen Schläfen und grauem Strafgesetzbuch vor sich, auf dem Tisch spricht das Urteil im Namen des Volkes. Die fahlen Farben des Verteidigers verblassen im Grau der Welt, des Weltalls, seines Universums, das auf 3x5 Meter geschrumpft ist. Ihn festhaltend wie ein dunkelgraues Verlies, ein schwarzes Loch, welches Licht, das ihm zu nahe kommt, gefangen hält, ewig. Alles ist grau, die Gedanken, die Stimmung, der Nebel, der See, das Leben. Und dann diese Fragen, tausend Fragen, keine Antworten. Reicht ein Eimer mit Steinen, einen Menschen am Grund des Sees festzuhalten? Oder taucht er wieder auf? Die Gase im Darm, die entwickeln sich, erzeugen Auftrieb. Manche Körper platzen unter dem Druck. Andere dunsen auf wie ein Luftballon. Er sollte das Ruderboot wegschaffen, das Blut knallrot, seine Fingerabdrücke, die DNA-Spuren. Wo liegt die Patronenhülse? Was soll er mit dem Jagdgewehr anfangen? Eine Flinte mit meisterlichen Gravuren, ein Geschenk seines Großvaters. Er muss weg. Schnell. Wohin? Nach Hause? Nein, da finden sie ihn sofort. Da suchen die als Erstes. In ein Hotel? Er hat kein Geld in den Taschen. Nur 3 Papiertaschentücher, unbenutzt. Mist. Das 4. liegt irgendwo. Er musste den Angstschweiß wegwischen.
Stille Wasser. Sehen hatten es ihr schon immer angetan, Wasser überhaupt. Wenn sie auf einer Wanderung nach Stunden auf schon müden Beinen schließlich an eine Lichtung gelangte und sich ganz unerwartet der Blick auf eine stille Wasserfläche öffnete, empfand sie diesen Anblick als pures Glück. Dann konnte sie nicht widerstehen, Schuhe und Strümpfe abzustreifen, die Hosenbeine hochzukrempeln und die Füße ins Wasser zu tauchen. Wasser treten, hieß das auf ihrem Anwendungsplan. 6.20 Uhr war sie damit dran, jeden Morgen. In den ersten Tagen ihrer Reha-Kur hatte sie sich darüber beschwert. Wie soll ich denn meinen Burnout kurieren, wenn ich auch hier jeden Morgen in aller Frühe den Wecker stellen und losrennen muss, um Pläne einzuhalten? Von dieser Art Stress habe ich doch schon im Arbeitsalltag mehr als genug. Aber der Therapeut, der ihre Behandlungskarte abzeichnete und damit ihre Teilnahme bestätigte, zuckte nur träge mit den Schultern. Sie sind ja hier nicht im Urlaub. Wir sind nun mal an unsere Pläne gebunden, da kann ich auch nichts machen. Ihr betreuender Arzt, bei dem sie alle paar Tage einen Kontrolltermin hatte, weil der Behandlungserfolg beobachtet werden sollte, hörte sich ihre Klagen geduldig an und sagte dann, indem er bereits aufstand und sie zur Tür begleitete, sehen Sie, es kommt alles darauf an, wie Sie das betrachten. Sehen Sie das doch einfach positiv. Sie sind hinterher dann immerhin die Erste beim Frühstück. Sie wissen ja, es liegt ganz bei Ihnen, ob Ihr Glas halb voll oder halb leer ist. Sie nickte und zog ihr harmlosestes Lächeln über. Kaum war sie draußen, fiel es ihr aus dem Gesicht und sie presste die Lippen fest zusammen. Na, der hat gut reden, dachte sie. Der steht bestimmt nicht jeden Morgen schon 6.20 Uhr mit beiden Beinen im eiskalten Wasser. Wie der sie angesehen hatte. Mit einem so gelangweilten Blick, als könnte er durch sie hindurch direkt auf die Wand sehen, vor der sie saß. Und wie albern. Immer stand auf seinem Schreibtisch das gleiche Wasserglas, immer halb leer. Er würde es sicherlich halb voll nennen. Dieser Klugscheißer. Stand das nur aus therapeutischen Gründen da, um mit seinen Sprüchen Patientinnen wie sie abzuwimmeln? Ob er daraus jemals trank? Nun, das könnte man ja leicht herausfinden. Jetzt lächelte sie wirklich. Beim nächsten Termin würde sie ihm in einem unbeobachteten Moment eine Handvoll Salz hineinschütten. Dann wollen wir doch mal sehen, wie ihm sein halb volles Glas Wasser schmeckt. Sie musste kichern. Es müsste ja auch gar nicht unbedingt Salz sein. Wie wäre es denn mit den Herztropfen, die sie immer in ihrer Handtasche bei sich trug? Die werden sich hier alle noch wundern, wenn sie nicht aufhören, sie schon vor 6 Uhr morgens aus dem Bett zu treiben. Stille Wasser sind tief, hatte ihre Mutter oft gesagt. Da hatte sie recht.
Ich möchte noch nachtragen, dass bei Rainers Geschichte das natürlich ein Cliffhanger war. Also die Geschichte geht noch weiter. Und wenn Sie wissen wollen, wie die ausgeht, dann, ja, dann gibt es die Möglichkeit, das in dem Buch nachzulesen. Jetzt möchte ich mich selbst Ihnen kurz vorstellen. Also meine Profession ist das Schreiben. Ich habe Sprachwissenschaft studiert, Journalistin gelernt. Ich arbeite als Lektorin, als Herausgeberin und ich schreibe. Ich lebe in Weimar und halte als Büro für angewandte Poesie seit 2011 Kurse für kreatives Schreiben, zum Beispiel an der Uni in Erfurt oder eben im Haus Dachauer. Und ich unterrichte Alphabetisierung für Menschen mit Beeinträchtigungen. Von mir ist 2021 ein Erzählband erschienen bei der Edition Schwarzdruck, Aya Popaya im Prenzlberg. Und im Frühjahr 2026 wird bei Wolland und Quist ein Roman von mir erscheinen. Es sind also auch von mir Geschichten im Buch und natürlich die Zwischentexte. Das sind also jeweils die Texte, mit denen ich eingeladen habe, zu den entsprechenden Themen. Zum Beispiel habe ich zum Thema Wohnen geschrieben. Das war auch sehr schön. Da haben wir auch sehr schön mit IKEA-Namen gespielt. Wohnträume und Badezimmergeschichten. So ist die Überschrift. In einer Wohnung kann man wohnen, baden, kochen und schlafzimmern. Das ist nicht von mir. Mit einer Wohnung kann man einen Menschen genauso töten wie mit einer Axt. Das ist von Heinrich Zille. Vor allem, wenn sie kein Bad besitzt. Das Badezimmer ist der wichtigste Raum einer Wohnung. Hier versinkt man in der Wanne wie in einem Uterus. Hier hockt man schutzlos auf der Toilette oder gibt sich dem verführerischen Strahl der warmen Dusche hin. Hier blühen Konflikte um nicht zugeschraubte Zahnpastatuben und Haare im Abfluss, für die es manchmal nur eine Lösung gibt: Haushaltschemikalien. Bauhaus oder Hellerau, Ikea oder Eigenbau, was sagt eine Wohnung über ihre Bewohner? Was lauert im Keller unter dem Teppich, unter der Bettdecke? Passend dazu jetzt Katharina Hülle mit ihrer Geschichte im Zimmer. Katharina Hülle, 1992 in Weimar geboren, auch in Weimar geboren, studierte Medizin in Jena und arbeitet seit 2018 als Ärztin im Fachbereich Psychiatrie und Psychotherapie. Das Schreiben fasziniert sie seit der Schulzeit und 2005 und 2006 nahm sie erfolgreich an den Schreibwettbewerben der Literarischen Gesellschaft Thüringen e.V. teil und 2008 mit ihrer Kurzgeschichte Hauptsache mobil am Schreibwettbewerb Eubanus Hessus in der Schülerkategorie. Inzwischen schreibt sie vor allem Kurzgeschichten und arbeitet an einem eigenen Roman. Danach hören Sie noch einmal Simone Börner mit Zu höflich.
Im Zimmer. Ich hoffe, dass hier nichts unter dem Teppich lauert, im Übrigen. Tagsüber hatte er meist die Fensterläden geschlossen. Er saß dann in seinem Sessel, dem alten, abgewetzten Stuhl aus Wurzelholz, massiv, ewig und beständig, wie der Thron einer längst vergessenen Königsdynastie. Und derart intensiv nach Möbelpolitur und alten Geschichten riechend, dass es ihm in den Augen brannte wie eisiger Seewind. Saß bewegungslos dort und beobachtete, wie das fahle Winterlicht in schmalen Streifen über die sorgfältig gebohnerten Dielen und den ausgetretenen Teppich kroch, den Raum in Besitz nahm und die Schatten verdrängte, sodass sie sich in den Ecken zusammenkauerten, dolchartige Fangzähne, rasiermesserscharfe Klauen und gierig flammende Augen, die mit der eisigen Geduld einer auf Beute lauernden Spinne darauf warteten, hervorzuspringen und ihn in eines jener endlosen Zwiegespräche mit sich und seiner Vergangenheit zu verwickeln, die er inzwischen bald besser beherrschte als die Sprache der lebenden Menschen. Von denen gab es ja auch nicht mehr so viele. Sah man von den ewig lächelnden Gesichtern und dem synthetischen Kinderlachen im Fernsehen ab. Und von der netten jungen Frau aus dem Pflegedienst, die pünktlich jeden Morgen seine Nachtruhe mit einem professionell fröhlichen »Na, wie geht's uns denn heute?« beendete. Er kannte sie jetzt seit so vielen Jahren und dennoch wusste er nicht einmal ihren Namen. Hätte er nicht sagen können, wie ihr Gesicht aussah, wie sie die Haare trug, ob sich auf ihren Wangen Grübchen bildeten, wenn sie lachte, oder welche Farbe ihre Augen hatten, falls sich je ein Strahl der fahlen Wintersonne tief genug in die Dunkelheit ihrer kurzen gemeinsamen Zeit verirrte, um sich darin zu spiegeln. War es denn überhaupt immer dieselbe Frau? Er hätte es nicht sagen können. Und wenn er ehrlich zu sich selbst war, interessierte es ihn auch nicht. Sie war niemand für ihn, ein Nichts, so wie er. Treibgut inmitten der sinnlos strudelnden Zeit. Und allein die Tatsache, dass sich ihrer beider Umlaufbahnen für wenige schlecht bezahlte Minuten pro Tag überschnitten, hieß noch lange nicht, dass sie oder ihr Leben für ihn irgendein Gewicht hatten. Überhaupt nichts hatte mehr Gewicht. Hier, in diesem verwaschenen Niemandsland, wo die Grenze zwischen Leben und Sterben nur unscharf gezogen war, verwackelt und durchscheinend, wie ein Tintenstrich auf nassem Papier. Kein Tier, kein Mensch, kein Gedanke und keine Erinnerung. Überhaupt gar nichts. Früher, ja, da hätte er sie wahrscheinlich ausgefragt. Hätte sich von ihr erzählen lassen, wer sie war und woher sie kam, ob sie in der Stadt lebte oder auf dem Land und welche Lieder sie als Kind so sehr geliebt hatte, dass sie jetzt vielleicht sogar ihren eigenen Kindern vorsang. Früher, in einer anderen Zeit, einem anderen Land, einer anderen Welt, in der es noch Dörfer, Straßen, Wiesen und Felder gab und ein Leben, das noch nicht derart zusammengestaucht war, dass es in vier Eierschalenfarben gestrichene Altbauwände passte. Aber heute nicht mehr. Heute hatte nichts von all dem mehr irgendeine Bedeutung. Es gab nur noch ihn und den Fernseher und die allzu vertrauten Schatten in der Ecke, die sich Knochen zusammendrängten, wie ein Rudel alter Hunde, die ihn mit wachen, höhnischen Blicken beobachteten, wie um ihn daran zu erinnern, dass sie auch noch da waren und dass sie bleiben würden, für immer, den ganzen dunklen Rest seines Lebens lang. Inmitten des grauen, klebrigen Nebels aus Nichtigkeit und Vergessen waren sie vielleicht das einzige Reale hier. Unwillkürlich musste er lächeln, als er sich zu ihnen umwandte. Und einem plötzlichen Impuls folgend, hob er seine Teetasse wie ein Glas Champagner zu einem spöttischen Toast. Auf euch, Jungs, auf euch und mich und alles, was wir gemeinsam haben. Na, was ist, habt ihr Angst vor mir? Beinahe trotzig hob er das Kinn, ließ die Augen durch den Raum gleiten, herausfordernd, felsenfest, auf der Suche nach irgendetwas oder irgendwem, das ich mit ihm duellieren, seine Kräfte mit ihm messen und unbedingt gegen ihn verlieren wollte. Doch die Einzige, die seinen Blick erwiderte, war eine stumpfsinnig lächelnde Blondine, die im Fernseher ein Feinwaschmittel schwenkte. Und solange er auch wartete, grauenhafte, herzschlaglange Ewigkeiten, alles blieb stumm. Und der gleichgültige Raum gönnte ihm keine Antwort.
Zu höflich. Er fühlte sich unbehaglich. Sein Blick blieb am Butterbrot hängen. Er war sehr höflich und er ahnte, das würde ihm jetzt wieder im Weg stehen. Das Butterbrot sah leider nicht mehr aus wie ein Brot mit Butter. Die Scheibe war gewellt, der Rand stand nach oben, die Rinde war ganz sicher steinhart. Die Butter, fast verschwunden, machte einen ranzigen Eindruck. »Hier, ist doch was, Junge«, sagte Frau Bierbach aus dem Erdgeschoss und deutete auf das Butterbrot. »Nein, danke, ich habe schon gegessen«, antwortete er schnell. »Oder willst du was Süßes?« Er schaute sich um und erblickte den Pralinenkasten. Ihre Stimme war eine Mischung aus Traurigkeit und Hoffnung. Er wollte die alte Frau nicht enttäuschen. Er wusste, wie wichtig das Thema Essen für ältere Menschen ist. »Na gut, was Süßes geht«, lenkte er ein. Sie ging zum Schrank, holte einen Napf und ging zurück zum Tisch. Mit einer schwungvollen Bewegung hatte sie rasch das Pflaumenmus auf der Brotscheibe verteilt. »Hier, iss, mein Junge!« Frau Bierbach schob ihm die Scheibe hin. Er wusste, er war einfach zu höflich.
Diese barocke Fülle und danach so ein kurzer, lakonischer Text, also ich liebe solche Überraschungen. Und jetzt wird es noch leichter und schwebender. Wir hören zwei Gedichte der Lyrikerin Ursula Bultmann, nämlich Wolkenkuckucksheim und Luftschloss. Ursula Bultmann ist Kunsthistorikerin und Lyrikerin. Sie promovierte 1987 mit einer Arbeit über den englischen Maler William Turner und war bis 2018 als freie Kunst- und Architekturkritikerin, vor allem für die Neue Zürcher Zeitung, tätig. Veröffentlichung von Gedichten, unter anderem in der Zeitschrift Palmbaum und auf www.literaturlandthüringen.de. Eine Auswahl ihrer Gedichte erschien 2023 unter dem Titel »Keine Graffiti hier oben« als Jahresgabe der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Zwischen diesen beiden Gedichten liest Rita Dorn ihren Prosatext »Spiegel«. Viel Spaß.
Wolkenkuckucksheim. Keine Graffiti hier oben, nichts Festes. Nur schwingende Flügeltüren im Aufwind und überbelegte Nester auf Polstern aus leerer Luft vielleicht alles. Einbildung alles. Absolut flüchtiger Schein, diese Szene gehört ohne Frage den Kumuli. Die artikulieren sich in Weiß, in Grau, treiben in irrig berechnete Richtung.
Spiegel. Wenn die Mutter aus dem Haus und das Kind allein war, ging es oft in das Schlafzimmer der Eltern. Dort war es immer still und kalt, denn der Raum hatte keinen Ofen. Es gab dort eine Kommode mit einem großen, dreigeteilten Spiegel darauf. Der Kommodentisch war mit einer Glasplatte abgedeckt. Darunter lagen gehäkelte Spitzendeckchen zum Schmuck. Auf dem Tisch nahe der Wand stand der Spiegel, Und wenn das Kind auf die Glasplatte kletterte und auf den Knien ganz nah an die mittlere Wand heranrückte, gelangte es ins Wunderland. Dazu zog es die beiden seitlichen, beweglichen Wände links und rechts ganz nah zu sich heran, und schon weitete sich der Raum und wurde riesengroß. Und es war nicht mehr allein. Links und rechts neben ihm hockten ganz viele Kinder. Natürlich wusste das Kind, dass es Spiegelbilder von ihm selbst waren. Dennoch sprach es mit ihnen und beobachtete, wie die vielen Münder sich bewegten. Wenn es lachte, lachten die Spiegelkinder zurück. Und manchmal schnitt es Grimassen und erschrak, denn das taten die Spiegelkinder dann auch. Das Kind konnte sich nicht satt sehen an den schier unendlich vielen Köpfen links und rechts neben sich, alle in einer Reihe, als stünden sie in einem großen, prächtigen Ballsaal und warteten auf die Ankunft der Königin. Wenn im Korridor die Wohnungstür ins Schloss fiel, schrak das Kind hoch, klappte die Spiegelwände eilig zurück und kletterte von der Kommode. Wieder allein stand es im Schlafzimmer der Eltern und hörte die Mutter rufen. Die Königin hatte es heute wieder nicht gesehen.
Luftschloss. Von unten betrachtet schweben die Kuppeln durchsichtig vorwärts, das Corps de Logis und die Seitenflügel blank wie Zellophan. Offene Türen und Fenster, wohin man blickt, vom Parterre bis zum Ansatz des planlos geschichteten Daches. Die Eiszapfen wachsen im südlichen Eckpavillon, hängen elegische Weisen. Der Klang von Oboen, gelegentlich schreckt ein Fagott, die Lakaien eilen in silbrigen Sneakers die Korridore auf und ab. Sie wissen nicht, was tun mit ihren überladenen Tabletts. Ein Dessertwagen rumpelt übers Parkett und die Kinder schlagen in die Hände, bis sie umfallen vor lauter Überfluss und Frohsinn, wo sie sich spiegeln in festlicher Manier.
Ich bin immer beeindruckt, wie unterschiedlich die literarischen Stimmen sind. Mir hat einmal eine Teilnehmerin, also das war Friederike, gesagt, dass sie gedacht hat, dass, was wir schreiben, das ist ja nur kreatives Schreiben. Das ist sozusagen nicht die richtige Literatur, wo man so lange dran rumfeilt, wo also große Worte, große bewegende Sachen passieren, sondern das ist irgendwie nicht so richtig Kunst. Und das hat mich sehr bewegt, weil ich da einen eigenen Anspruch wiedererkannt habe, den ich auch sehr lange mit mir herumgeschleppt habe und der mich auch sehr lange blockiert hat. Nämlich die Frage, darf Literatur unterhalten? Darf man Literatur verstehen? Mir persönlich geht es so, dass mir kleine Geschichten sehr gut gefallen, die im Alltag spielen und die vielleicht auch uns in unseren eigenen Erfahrungen abholen und so en passant die großen Probleme unserer Zeit mit abhandeln. Und genau das beherrscht Friederike Franz sehr gut und beweist das mit ihrer Erzählung Freibad, Schwimmbad, Spaßbadzeit. Passt jetzt nicht so ganz zur Jahreszeit, aber ist trotzdem eine schöne Geschichte. Danach hören wir Rainer Franke mit Schubidu, ein Männergespräch.
Freibad, Schwimmbad, Spaßbadzeit. Seitdem die Temperaturen von Tag zu Tag in die Höhe klettern, habe ich mich vor dieser Frage gefürchtet. Es ist Sonntagmittag und Verpflichtungen wie Omas Geburtstagsfeier ausrichten oder im Kleingartenverein die Versammlung leiten, die mir letzte Woche noch als Ausrede gedient haben, habe ich erfüllt. Mama, gehen wir heute ins Schwimmbad? Du hast es uns versprochen. Meine Kinder erinnern mich an den Fakt, den ich schon deshalb nicht vergessen habe, weil ich mich seit Wochen davor grusele. Einen Sonntag im Sommer im Freibad zu verbringen. Allein die Vorstellung von Massen an schwitzigen Leibern, vom Geruch nach Pommes und Sonnencreme und vom Lärm aus Grölen, Pfeifen und Radiogedudel verdirbt mir den sonntäglichen Frieden. Ja, ja, füge ich mich in das Notwendige, in das, was man als Mutter oder Vater an einem sonnigen Sommersonntag tun muss, wenn man in einer Stadt weit entfernt vom Meer wohnt. Dann führen alle Wege zu diesem Becken, 50 mal 25 Meter lang, gefüllt mit Wasser und angereichert mit Chlor, dessen Geruch noch lange an der Haut und in den Haaren klebt. Im Sommer ist es das Paradies. Für Kinder, für Jugendliche, für andere, nicht für mich. Ich ziehe es vor, ein gut temperiertes Museum zu besuchen oder im Schatten einer Baumkrone ein Buch zu lesen. Den neuesten Bestseller, Handtücher, Badeanzüge und Badehose, Sonnencreme, Sonnenbrillen, Handy und Portemonnaie stopfe ich in die große Tasche und schon marschieren meine Tochter, mein Sohn und ich los. In einer Karawane von Städtern ziehen wir wie Tiere zum Wasserloch. Nur daraus trinken wollen wir nicht, sondern darin schwimmen, was aber nach 6 Uhr in der Frühe kaum noch möglich ist. Dann verwandelt sich das Becken zum Bällebad. Gefüllt mit Bäuchen und Bällen. Eine Stunde garen wir in der Schlange am Eingang, bevor wir unsere Tickets in den Händen halten. Auf der Wiese, die aussieht wie eine große Patchwork-Decke aus bunten Handtüchern, lassen wir uns neben einem überfüllten Mülleimer, den Wespen und Schmeißfliegen umschwirren, nieder. Ohne dass der Sonnencreme Zeit bleibt, in die Haut einzudringen, rasen die Kinder in einem Hindernislauf zum Schwimmbecken. Ich warte am Rand. Ein beleibter Junge neben mir schreit Arschbombe und plumpst mehr, als er springt ins Wasser. Schon bin ich nass gespritzt. Der braun gebrutzelte Bademeister pfeift mir direkt ins Ohr. Ich blicke auf die Uhr. Noch 6 Stunden. Nach dem Baden dürsten meine Kinder nach Cola Pommes mit Mayo und Eiscreme. Eine weitere Stunde braten wir in der schattenlosen Schlange vor der Frittenbude. Noch 4 Stunden, bis das Bad schließt. Wir sitzen auf der Decke, die Kinder kauen und schlürfen. Endlich finde ich Zeit zum Lesen. Ich hole den Science-Fiction-Roman aus der Tasche und vertiefe mich in das erste Kapitel. Die Ich-Erzählerin irrt mit ihren 2 Kindern durch eine Wüste, mitten in Europa. Auf der Suche nach Wasser. Die Sonne glüht, keine Bäume, die Schatten spenden. Die Fußsohlen sind von der rissigen Erde wund. Ich halte inne, verscheuche 2 Fliegen, dann lese ich weiter. Meere und Flüsse sind längst ausgetrocknet, Fische, Reptilien und die meisten Säugetiere nur noch im Museum zu betrachten. Und Schwimmbäder kommen höchstens in den Schilderungen der Vorfahren vor. Erzähl uns vom Wasser, bitten die Kinder mit dünnen, sehnsüchtigen Stimmchen. Der Ich-Erzählerin kommen fast die Tränen. Da diese aber versiegt sind, brennt nur noch Salz in ihren Augen. Meine Tränen fließen dagegen ergiebig. Schnell wische ich sie mit einem Handtuch ab. Dann scheuche ich meine Kinder auf. Los, auf zum Schwimmbecken. Mama, wir wollen jetzt chillen. Doch wir haben keine Zeit zu verlieren. In 3 Stunden schließt das Schwimmbad. Und wer weiß, wie lange es noch solche Oasen gibt. Sollte ich es meinen Kindern nicht ermöglichen, dass sie ihren Kindern davon berichten können, dass sie zu Zeugen der Freibad-, Schwimmbad- und Spaßbadzeit werden? Planscht im Wasser, solange ihr noch könnt. Ich zerre beide hinter mir her zum Becken. Diesmal springe ich mit hinein. Ich schaffe 2 Schwimmzüge, bis ich mit jemandem zusammenstoße. Ist das nicht wundervoll, rufe ich meinen Kindern zu. Sie schauen mich ratlos an. Nach einer weiteren Stunde wollen sie aufbrechen, um das Endspiel nicht zu verpassen. Dafür haben sie ihre Zimmer mit schwarz-rot-goldenen Wimpeln geschmückt. Wir bleiben bis zum Schluss. Ich trage Verantwortung, auch für die nachfolgenden Generationen. Das Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft hat eine noch größere Sogwirkung als ein Schwimmbad an einem heißen Sommerabend. Es leert sich zügig, bis nur noch wir drei und der Bademeister übrig sind. Ich schwimme, kraule, plansche, puste, tauche, spritze und hechte ins Wasser. Der Bademeister pfeift. Meine Kinder stehen am Rand und sehen mir mit blauen Lippen fröstelnd und traurig zu. Auf dem einsamen Weg nach Hause sagen sie mir, dass sie nächsten Sonntag lieber in den Zoo möchten. Vor Zoobesuchen grault mir noch mehr als vor denen im Schwimmbad. Wieder erinnere ich mich an den Roman. Die meisten Tiere waren bereits ausgestorben und plötzlich verspreche ich es ihnen gern.
In der folgenden Geschichte spielen Männer die Hauptrolle, obwohl sie kaum etwas tun, außer sich langweilen. Frauen gibt's auch, die sieht man nicht, die haben zu tun. Also alles so wie im echten Leben. Schubidu, ein Männergespräch. Es ist Frühling an der Ostsee. Die schönste Jahreszeit, vor allem, wenn man Urlaub hat. Zwei Männer warten vor einem Schuhgeschäft in der Zingster Innenstadt. Die Gesichter verraten ihre Stimmung. Langeweile pur. Zwei Schritte nach links, ein kurzer Blick ins Schaufenster. Vier Schritte nach rechts, ein kurzer Blick ins andere Schaufenster. Müdes Gähnen und sehnsuchtsvolles Mustern des Eingangs. Wo bleibt sie nur? Oder das wird wieder teuer. Man spürt die Schwere ihrer Gedanken. Zwei Schritte nach links, zwei Schritte nach rechts. Das ist ihre Welt seit 5 Minuten, die sich wie eine Dreiviertelstunde anfühlen. Ihre Blicke treffen sich. Völlig synchron atmen sie hörbar ein und schütteln den Kopf. Männer verstehen sich ohne Worte. Besonders dann, wenn sie leiden. Einer nickt dem anderen zu. Immer dasselbe. Sein Berliner Dialekt ist unverkennbar. Der andere signalisiert Zustimmung. Ich hab zwei Paar Schuhe. Und wenn einer der Latschen kaputt ist, hier geht ein Schuhladen, kauf mir neue. Sie hat 100 Paar im Schrank und rennt in jeden Laden. Bestimmt schleppt sie wieder neue Treter an. Kenne ich, brauchst mir nichts zu erzählen. Noch so ein Berliner. Da kommt sie aus dem Schuhladen. Sie gehört zu Mann Nummer 1. Nee, gibt nichts. Komm, wir gehen mal rüber. Sie meint den Schuhladen auf der anderen Straßenseite, hakt ihren Göttergarten unter und rennt beinahe einen Radfahrer um. Auch Frau Nummer 2 verlässt freudestrahlend das Geschäft. Komm doch mal, ich brauche dein Rad. Kufse! Du hast sie doch noch gar nicht gesehen, Schatz. Die sehen wirklich süß aus. Passen haargenau zu meinem neuen Kleid. Ich vermisse das Berlinern in ihrer Stimme. Kufse, ich weiß, dass du guten Geschmack hast. Strahlend betritt sie wieder den Schuhladen. Die Welt ist für beide in Ordnung. Hatte ich bereits erwähnt, dass auch ich vor dem Schuhgeschäft stehe?
So, jetzt sind wir gleich am Ende des Abends angelangt. Eine Geschichte steht noch aus, die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Doch davor möchte ich mich schon mal für Ihr Interesse bedanken und für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, der Abend hat Ihnen so gefallen wie mir. Also zu guter Letzt beantwortet Christina Schüler in ihrem Text Dr. Sommer zum Bleistift die Frage aller Fragen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine schöne Restwoche. Vielen Dank.
Dr. Sommer zum Bleistift. Ich sage es lieber gleich. Ich muss euch enttäuschen. Dies ist keine Geschichte über Petting oder die Wahrscheinlichkeit, beim Oralverkehr schwanger zu werden. Alle, die sich trauen, weiter zuzuhören, sind dennoch herzlich eingeladen. Obwohl der Titel vielleicht falsche Erwartungen weckt. Boah, vor 24 Jahren, ich habe erst mal einen Augenblick gebraucht, das zu verstehen. Ich habe die Zahl wieder und wieder geprüft und stirnrunzelnd festgestellt, nein, sie wird nicht kleiner. Gleich wisst ihr, was ich meine. Mir fehlt noch der Mut, es faktisch eindeutig für euch nachvollziehbar zu machen. Ihr könnt jetzt behaupten, dass ich um den heißen Brei herumrede. Aber das tue ich nicht. Ich sitze mittendrin und rühre und rühre und merke, wie scheiße heiß es manchmal wird. Also, Fakt ist, vor 24 Jahren war ich 10 Jahre alt. So, jetzt ist es raus. Hat mich keine Überwindung gekostet. Ich bin in der Hinsicht ja eh ganz entspannt. Auch wenn mir meine Gesichtsmuskulatur manchmal glatt streiche, also quasi fast jeden Tag zweimal, weil ich das bei Instagram gesehen habe. Mein Vater formulierte vor 24 Jahren meine Metamorphose bravourös mit den Worten: Oh, die Mückenstiche werden größer. Sie wurden natürlich nicht durchs Kratzen größer, sondern wegen der Hormone. Hormone sorgen für das Wachstum. Ich beobachtete den Prozess mit Skepsis. Was da an mir hervorquoll, war Teil meines Körpers. Dennoch kreisten meine Gedanken nur um diese zwei Erhebungen an meinem Brustkorb. Habt ihr mal auf eine Wiese gekackt? Innerhalb von Sekunden schwirren grüne Fliegen um den Kackhaufen. Man ist noch nicht aufgestanden, schwupps sind die da. Ich sah im Spiegel, wie sich an meinem T-Shirt etwas abzeichnete. Eigentlich war jedes T-Shirt totaler Bullshit. Sofort waren diese Gedanken wieder da und klebten an mir wie Fliegen auf einem warmen, braunen Haufen. Meine Mutter trug immer BHs, riesige BHs. Aus meiner Sicht waren ihre Brüste so groß wie zwei Fußbälle. Sollte ich jetzt auch einen tragen? Meine Mutter sagte, ich bräuchte erst in 6 Jahren einen, wenn überhaupt. Dabei lachte sie. Da ich bereits begann, ihre Aussagen in Frage zu stellen, wusste ich, ich müsste andere Quellen zu Rate ziehen. Google hatte ich leider noch nicht in der Hose, geschweige denn ChatGPT. Meinen Bruder konnte ich nicht fragen, der verschanzte sich in seinem Zimmer zwischen Snickers, Toffifee und seiner ersten Playstation. Ob er eine passende Antwort gehabt hätte, ist stark zu bezweifeln. Meinen Vater lassen wir lieber ungestört Schach spielen, sonst scheppert es. Ich blätterte also in der Bravo herum, das absolut angesagteste Magazin für Heranwachsende. Natürlich las ich nicht die Bandinterviews, ich überflog hastig die Foto-Love-Story und riss auch kein Poster heraus. Denn an meiner Wand war bereits ein Poster. Das von Nick Carter, von den Backstreet Boys. Ich war so verliebt, ich hängte das Poster 3-mal um, damit ich nah genug herankam, um ihn auf den Mund zu küssen. Ich blätterte also zu Dr. Sommer und las die Überschriften. Chris 16 Dresden fragte: Kann man den Hoden vergrößern, wenn man Gewichte dranhängt? Silvia 13, Augsburg. Wird man süchtig, wenn man einen Haschraucher küsst? Andrea 15, Köln, wollte wissen, kann man von Petting schwanger werden? Katja 11, Berlin, fragte, ab wann muss ich einen BH tragen? Ich bin so dankbar. Ausgerechnet in dieser Ausgabe wurde die wichtigste Frage meines Universums beantwortet. Ab wann muss ich einen BH tragen? Die Antwort lautete: Liebe Katja, wenn du das Gefühl hast, deine Brüste müssen gehalten werden oder für ein bestimmtes Outfit geformt sein, dann ist es Zeit für einen BH. Wenn du dir noch nicht sicher bist, ob deine Brüste groß genug sind, dann mach doch einen Test. Nimm einen Stift und halte ihn unter deine Brust. Wenn der Stift an der Stelle hängen bleibt, dann kannst du dir sicher sein, du bist reif genug. Ein BH kann dir helfen, dich schön und weiblich zu fühlen. Wenn du gerne mal hübsche, frauliche Unterwäsche tragen möchtest, dann ist jetzt genau der richtige Moment. Probiere im Laden einen an und sage deiner Mutter Bescheid. Sei mutig, das gehört zum Erwachsensein dazu. Ich ärgerte mich. Ich war richtig wütend. Es stand nicht da, was für einen Stift man nehmen sollte. Ich hatte Bleistifte, Feinliner, Aquamaler, Wachsmalstifte und Kugelschreiber. Ich nahm mir vor, das jetzt ganz ordentlich zu machen, nicht wie meine Hausaufgaben so schnell. Ich zog mein T-Shirt aus, faltete es und legte es auf den Stuhl. Auf dem Schreibtisch lag von jeder Sorte ein Stift. Ob man den Test im Sitzen oder Stehen machen sollte, wurde auch nicht geschrieben. Im Stehen fielen alle Stifte runter. Wenn ich mich auf den Stuhl setzte und meinen Rücken rund machte und den Feinliner an besagte Stelle klemmte, dann hielt er. Ich war erleichtert und verwirrt. Lieber Dr. Sommer, heute Abend stieg ich klitschnass aus der Dusche. Ich rubbelte meine Haare trocken, strich über meinen Oberkörper bis zu meinen Füßen. Als ich mich wieder aufrichtete, hing das Handtuch unter meinen Brüsten. Es hing dort fest, es fiel nicht ab. Nicht mal jetzt wäre es der richtige Moment, einen BH zu tragen, nur um mich weiblich und schön zu fühlen. Christina, 34, Weimar. Dankeschön.